Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann im Studio einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen an einem Tag, an dem ein weiteres Todesopfer aus Deutschland zu beklagen ist in der Corona-Krise. Eine weitere Person aus dem besonders betroffenen Kreis Heinsberg ist an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 verstorben. Es sind Meldungen wie diese, auf die wir uns in den kommenden Wochen und Monaten wohl werden einstellen müssen. Denn dass die Epidemie noch aufzuhalten ist, daran glaubt kein Experte mehr. Im Gegenteil, die Weltgesundheitsorganisation WHO, sie spricht heute erstmals von einer Pandemie, also von einem weltweiten Ausbruch einer neuen Krankheit. Es geht nur noch darum, das Tempo der Ausbreitung zu verlangsamen. Das machte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel deutlich, die heute erstmals in der Bundespressekonferenz zur aktuellen Lage und zum bisherigen Krisenmanagement Stellung nahm. Denn daran wird zunehmend Kritik laut. Mehr dazu gleich. Außerdem, Wirtschaftsforscher fordern vor dem Hintergrund der Corona-Krise Entlastungen für die Wirtschaft. Joe Biden kann bei den Vorwahlen der US-Demokraten seinen Vorsprung ausbauen und in New York hat das zuständige Gericht das Strafmaß für den ehemaligen Filmmogul Harvey Weinstein bekannt gegeben, der wegen Vergewaltigung und sexuellem Übergriffs in zwei weiteren Fällen bereits verurteilt worden war. Der Hintergrund gleich anschließend trägt den Titel Kampf um den Nordpol, die Arktis als Beute der Großmächte. Bisher hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel zurückgehalten bei der Kommentierung der aktuellen Lage rund um die Corona-Krise. Gesundheitsminister Jens Spahn war und ist das Gesicht des Krisenmanagements auf Bundesebene. Heute sah Merkel Anlass, ausführlich Stellung zu nehmen, gemeinsam mit ihrem Gesundheitsminister und dem Chef des Robert-Koch-Instituts. Stefan Dethchen hat den Auftritt der Kanzlerin in der gut besuchten Bundespressekonferenz beobachtet.
Also wie geht's mir? Erstens habe ich gesagt bei den Fotografen, ich trete ein Stück zurück, damit der Abstand von 1 bis 1,5 Metern gewahrt ist. Dann gucke ich mir, nachdem man mich da so oft darauf aufmerksam gemacht hat, mir an, wie viel von ihnen sich irgendwie die Hand im Gesicht haben, was man ja nicht haben soll. Und da fallen mir auch einige auf. Also so geht's mir.
Die Corona-Krise verändert den Alltag, auch auf der Bühne der großen Politik. Der Handschlag zur Begrüßung, noch vor kurzem von der Partei der Kanzlerin zum Kern abendländischer Leitkultur stilisiert, fällt in diesen Zeiten aus.
Dafür eine Sekunde länger in die Augen gucken und lächeln.
Genau.
Und nicht schon mit der Hand beim Nächsten sein, ist auch eine gute Möglichkeit.
Das sollte der einzige Moment kurzer Erheiterung bleiben. Ansonsten Erinnerungen an die Auftritte während der Finanz- und Flüchtlingskrise. Die Kanzlerin als sachliche und nicht aus der Ruhe zu bringende Krisenmanagerin.
Die Botschaft sollte sein, wir werden das Notwendige tun als Land.
Im Bundeskabinett hatte Arbeitsminister Heil am Morgen die Regeln zur Kurzarbeit erläutert, die die Regierung bereits gestern im Eilverfahren per Umlauf beschlossen hatte. Liquiditätshilfen in Milliardenhöhe sollen auf den Weg gebracht werden. Für morgen hat Merkel Vertreter von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden ins Kanzleramt geladen. Gestern Abend hatte sie sich erstmals überhaupt per Videokonferenz zu einer Sondersitzung des Europäischen Rats mit den Staats- und Regierungschefs der EU zusammengeschaltet, um Maßnahmen im Kampf gegen Corona abzustimmen.
Wir werden auf der europäischen Ebene den Stabilitäts- und Wachstumspakt flexibel handhaben. Das war gestern eine wichtige Schlussfolgerung. Wir werden die Beihilferegeln flexibel handhaben und es wird eine sogenannte Corona Response Investment Initiative auf der europäischen Ebene in Höhe von 25 Milliarden Investitionen geben.
Nachsicht in Berlin, wenn insbesondere Italien jetzt in sein Gesundheitssystem investiert. Die europäischen Haushaltsregeln sollen dem nicht entgegenstehen. Diese Nachricht wird in Europa aufhorchen lassen.
Es geht jetzt nicht darum, dass wir uns in Europa voneinander abschotten, sondern es geht darum, dass wir einen Modus finden, in dem möglichst kein Gesundheitssystem in der Europäischen Union überfordert wird.
Die Berichte aus italienischen Krankenhäusern nannte Merkel bedrückend. Zugleich hätten Experten erklärt, dass auch in Deutschland 60-70% der Bevölkerung im Laufe der Epidemie infiziert würden. Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, der mit Merkel und Gesundheitsminister Spahn in die Bundespressekonferenz gekommen war, mahnte:
Wir werden auch weiter in diese Epidemie hineinkommen. Das heißt, bei uns werden natürlich auch die Fallzahlen steigen. Natürlich werden bei uns auch mehr Menschen noch sterben. Und wir werden auch viele schwere Krankheitsverläufe haben.
Ein Impfstoff werde in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen, sagte Wieler. Gerade deshalb soll die Infektionswelle möglichst lange und in einer flachen Verlaufskurve gestreckt werden, um eine Überforderung des Gesundheitssystems zu vermeiden.
Wie lange diese Epidemie auch über unser Land geht, es wird Monate dauern, sicher, vielleicht auch Jahre. Je länger es dauert, ich sag's nochmal, desto besser ist dies.
Jeder fünfte Infizierte, so fürchten die Mediziner, werde in dieser Zeit einen schweren Krankheitsverlauf erleiden. Die Zahl lebensbedrohlich Betroffener dürfte demnach im Laufe der Epidemie in die Millionen gehen. Entscheidend, so auch Gesundheitsminister Spahn, die Verfügbarkeit intensivmedizinischer Versorgung, insbesondere mit Beatmungstechnik. Nur eine möglichst lange Verzögerung und Ausdehnung der Entwicklung verhindere, dass Ärzte zu sogenannter Triage gezwungen würden, einer Auswahl derer, für die rare Behandlungskapazitäten verfügbar sind.
Das ist ja das unbedingte Ziel, dass wir Situationen, in denen man triagieren müsste, in denen man tatsächlich entscheiden müsste, wie kann das Gesundheitssystem jetzt tatsächlich am besten helfen mit seinen Ressourcen, dass wir die vermeiden wollen.
Nicht die Verhinderung, sondern nur eine Verzögerung der epidemischen Corona-Ausbreitung ist damit das Ziel der Regierung. Die Agenda der Politik wird sich dadurch auf absehbare Zeit vollkommen verändern.
Der Internationale Währungsfonds hat bereits eine Wachstumsprognose für dieses Jahr zurückgezogen. Die Bundesvereinigung der deutschen Industrie sieht die Gefahr einer Rezession infolge der Corona-Krise. Jetzt hat eine Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern, die sonst eher gegenteiliger Ansicht sind, eine Liste gemeinsamer Empfehlungen abgegeben. Und da ging es auch um die Frage, ob man sich in der aktuellen Lage nicht von der sogenannten schwarzen Null verabschieden muss. Da scheint sich auch auf Unionsseite etwas zu bewegen. Theo Gers. Der Bundeskanzler Österreich, Sebastian Kurz, hat gestern drastische Maßnahmen verkündet, um eine erhebliche Ausbreitung des Coronavirus von Italien aus ins Nachbarland einzudämmen. Unter anderem gehört dazu ein Verbot von Einreisen aus Italien, es sei denn, man trägt ein ärztliches Attest mit sich. Durchreisen ohne Stopp bleiben erlaubt, ebenso wie die Rückkehr österreichischer Staatsbürger. Wie sich diese Maßnahmen praktisch auswirken heute, das hat sich Clemens Fehrenkotter angeschaut.
Herrschaften, Grenzkontrolle, darf ich mal kurz Ihren Reisepass sehen? Ich gebe die Reisedokumente von allen Personen, danke.
Seit den Mittagsstunden kontrollieren Beamte der Tiroler Landespolizei die Grenze am Brenner. Es geht sehr langsam voran, zwischen 1,5 bis 2 Stunden dauerte es am Nachmittag bis zur Fahrzeugkontrolle. Alle Fahrzeuginsassen müssen sich ausweisen, der Pass wird anschließend gescannt. Dann kommt der medizinische Test, die Temperatur wird von allen Fahrzeuginsassen gemessen. Wer durch Österreich Richtung Deutschland fährt, muss unterschreiben, ohne Halt durch die Alpenrepublik zu fahren. Ausnahmen wie etwa Tanken- oder Raststättenaufenthalte seien aber kein Problem, heißt es hier am Brenner. Alle Personen, die von Italien einreisen und in Österreich bleiben wollen, benötigen ein ärztliches Attest, das nicht älter als 4 Tage sein darf. Österreicher müssen sich verpflichten, nach ihrer Rückkehr 14 Tage lang daheim in Quarantäne zu bleiben. Bei den deutschen Touristen stoßen die strikten Grenzkontrollen auf ein geteiltes Echo. Nach 8 Tagen Urlaub in einem Hotel am Gardasee fährt dieser Mann mit seiner Frau und der Schwiegermutter zurück nach Bad Tölz.
Ich halte das Ganze ja für etwas übertrieben, aber gut, ich muss das nicht entscheiden, man weiß es nicht. Aber ob diese Kontrollen jetzt gerade viel bringen, bin ich nicht überzeugt.
Ja, ich glaube, das ist halt jetzt irgendwie mal so beschlossen worden und jetzt muss das halt mal so durchgezogen werden, ja. Aber wenn es halt natürlich hier Stau und alles bedeutet, irgendwie ein bisschen Verzögerung, aber gut, ist halt jetzt so. Muss man durch.
Wie lange die Grenzkontrollen in Kraft bleiben werden, ist nicht bekannt. Am Brenner werde die Anzahl der eingesetzten Polizisten erhöht, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Kontrolliert wird auch am Reschenpass und in Siljan. Personenzüge von Italien nach Österreich fahren seit den Vormittagsstunden nicht mehr. Für Berufstätige wie die Personalleiterin Melanie, die gestern von ihrem Betriebsarzt in Verona das notwendige Gesundheitsattest erhalten hat, um nach Innsbruck zu fahren, um von dort ihren Flug nach Berlin zu erreichen, für Melanie bedeuten die Kontrollen einen Rückschritt.
Ja, ich weiß nicht. Teilweise ist es ein bisschen gegen das europäische Gemeinschaftsgefühl, kommt mir vor. Für mich ist alles eins, nicht? Deswegen sollte man schauen, ja, dass man mehr Tests durchführt in den anderen Ländern. Ich glaube, in Italien hat man halt sehr viele Tests auch gemacht.
In Wien appellierte Bundeskanzler Sebastian Kurz erneut an die Bevölkerung, die getroffenen Maßnahmen zu unterstützen. Verharmlosen wir die Situation nicht, so Kurz wörtlich.
Italiens Ministerpräsident Conte, er hat vor 2 Tagen klargemacht, dass die Beschränkungen, denen Teile Norditaliens unterliegen, wegen der Corona-Epidemie auf das ganze Land ausgedehnt werden. Die Regierung greift der Wirtschaft deshalb jetzt unter die Arme. Lisa Weiß.
Keiner in Italien soll seinen Job verlieren wegen des Coronavirus, das sagt jedenfalls Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri. Als eine Art Soforthilfe will die Regierung möglichst noch in dieser Woche rund 12 Milliarden Euro freigeben. Insgesamt hat die Regierung vorsichtshalber schon mal rund 25 Milliarden Euro für die Folgen der Corona-Krise eingeplant. Um das zu finanzieren, plant sie, bis zu 20 Milliarden Euro Schulden aufzunehmen, wenn das Parlament zustimmt. Italien hofft auch auf finanzielle Hilfe von der EU. Das Geld soll dann für Firmen und Familien verwendet werden, die durch das Coronavirus Einbußen haben und wohl auch für den Ausbau des Gesundheitssystems. Italien hat wegen des Coronavirus die Bewegungsfreiheit der Menschen im Land drastisch beschränkt. Der Weg zur Arbeit ist aber momentan noch erlaubt, damit die Wirtschaft nicht vollständig zusammenbricht. In dem Land haben sich europaweit bisher am meisten Menschen mit dem Coronavirus infiziert.
Aus dem sogenannten Super Tuesday, und damit wechseln wir in die USA, am vergangenen Dienstag, da war er bereits als Sieger hervorgegangen, Ex-Vizepräsident Joe Biden. Jetzt bei den Vorwahlen in 6 weiteren Bundesstaaten konnte er seinen Vorsprung vor dem linken Senatoren Bernie Sanders nochmal ausbauen. Schon wurde über einen Ausstieg Sanders spekuliert, zu früh allerdings. Der Bericht von Jan Büsche.
Joe Biden hat allen Grund zur Freude. Vor weniger als 2 Wochen galt seine Wahlkampagne noch als gescheitert. Jetzt ist er der klare Spitzenreiter im Vorwahlkampf der Demokraten. Auch gestern gewann er wieder die überwiegende Zahl der Bundesstaaten, in denen Demokraten über ihren Präsidentschaftskandidaten abstimmten. Anschließend wandte sich Biden an die Anhänger seines Konkurrenten Bernie Sanders.
And I want to thank Bernie Sanders and his supporters for their tireless energy and their passion. We share a common goal and together we'll defeat Donald Trump.
Er wolle Sanders und seinen Anhängern danken für ihre Energie und Leidenschaft. Sie hätten ein gemeinsames Ziel, Präsident Trump zu schlagen. Im Blickpunkt stand besonders die Abstimmung in Michigan. Vor 4 Jahren gewann hier Sanders, damals ein wichtiger Erfolg für ihn gegen Hillary Clinton. Diesmal musste sich Sanders klar Biden geschlagen geben. Biden überzeugte vor allem afroamerikanische Wähler, Wähler aus den Vororten und der Arbeiterschaft. Wichtige Gruppen, die auch bei der eigentlichen Präsidentschaftswahl entscheidend sein werden. Vor 4 Jahren hatte ja Präsident Trump in Michigan überraschend gegen Clinton gewonnen, entscheidend für seinen Wahlsieg. Wenn Biden es schaffen könnte, einen Teil dieser Wähler wieder für die Demokraten zurückzugewinnen, hätte er eine echte Chance gegen Trump. Erst einmal muss Biden aber den Vorwahlkampf für sich entscheiden. Trotz der Niederlagen gaben sich Sanders und seine Anhänger noch nicht geschlagen. Der Sanders-Unterstützer und Abgeordnete Mark Tarkano sagte bei NPR, dass das Rennen schon einige unerwartete Wendungen genommen habe.
As we've seen, the race can take dramatic turns. We have a debate coming up and it's a real opportunity for Senator Sanders to make his case.
Tarkano verwies auf die anstehende Debatte zwischen Sanders und Biden. Dort habe Sanders eine echte Chance, für sich zu werben. Allerdings bräuchte Sanders ein Wunder, um das Rennen noch zu drehen. Für den selbsternannten Sozialisten geht es nicht nur um die Kandidatur, sondern um eine Bewegung für tiefgreifende Reformen. Eine Revolution, auch gegen das Parteiestablishment der Demokraten. Das spricht besonders junge Leute an, die begeistert zu seinen Wahlkampfauftritten strömen. Allerdings spiegelt sich diese Begeisterung nicht im gleichen Maß in den Wahllokalen wider. Das Parteiestablishment müsse auf diese jungen Wähler zugehen und dürfe nicht die Fehler von vor 4 Jahren wiederholen, mahnte der demokratische Stratege Van Jones bei CNN.
There was an assumption that all these people were just going to fall in line and vote against Trump, and there was not enough care for the concern and the pain of his base.
Die Partei habe damals gedacht, die Sanders-Anhänger würden sich der Mehrheit unterwerfen und gegen Trump stimmen. Man habe sich um die Sorgen und Schmerzen von Sanders-Basis zu wenig gekümmert. Sanders-Anhänger sind eine der Herausforderungen, um die sich Bidens Wahlkampfteam jetzt kümmern muss. Außerdem muss Biden seinen Wahlkampfapparat schnell vergrößern, um mit der eingespielten Infrastruktur von Präsident Trump mithalten zu können. Trumps Unterstützer haben Biden schon längst als Herausforderer im Visier. Sie bezweifeln seine Amtstauglichkeit, erinnern an Bidens Anteil der Ukraine-Verwicklungen und werden alles tun, um ihnen Misskredit zu bringen.
Wegen Vergewaltigung und sexuellen Übergriffs war er bereits verurteilt worden, der ehemalige Hollywood-Produzent Harvey Weinstein. Mehr als 80 Frauen werfen ihm vor, sich an ihnen vergangen zu haben. Noch aber stand das Strafmaß nicht fest. Das hat das zuständige Gericht in New York jetzt bekannt gegeben. Das Ergebnis: Weinstein muss für 23 Jahre in Haft. Die Verteidigung kündigte allerdings an, in Revision gehen zu wollen. Stefan Lack.
Auch wenn Ex-Filmmogul Harvey Weinstein heute vor Gericht seine Reue gegenüber den Opfern beteuerte und versprach, ein besserer Mensch zu werden, so richtig verstanden hat er die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben worden sind, nicht. Diese hätten ihn verwirrt. Die Verteidigung Weinsteins kündigte an, in Berufung zu gehen. Sein Anwalt Damon Cheronis spricht von einem ungerechten Verfahren. Weinstein wurde nicht fair behandelt, lasst es uns doch sagen, wie es ist. Weder vom Gericht noch von der Jury, auch nicht von den Medien. Das ist passiert. Unserer Meinung nach haben die Beweise seine Schuld nicht belegen können. Daran gibt es keinen Zweifel. Wir reden über nichts anderes, als dass es berechtigte Zweifel in diesem Fall gegeben hat. Und zu sagen, dass es keine berechtigten Zweifel gegeben hat, auf Basis dessen, was wir in unserer Verteidigung vorgebracht haben, das ist empörend. Weinstein hatte immer wieder behauptet, es habe sich um einvernehmlichen Sex gehandelt. Die Verteidigung hatte im Laufe des Verfahrens versucht, die Aussagen der Klägerin und weiterer Zeugen als unglaubwürdig darzustellen. Applaus gab es heute, als die Klägerinnen Miriam Haley und Jessica Mann das Gerichtsgebäude betraten, um vor der Verkündung des Strafmaßes ihre Abschlussstatements zu geben. Beobachterin John Casares gab auf CNN die Schilderungen Miriam Haleys wieder. Die vergangenen 2 Jahre seien für sie eine einzige Tortur gewesen. Es war Miriam Haley, eine der Anklägerinnen, die heute vor Gericht noch einmal geschildert hat, was sie durchgemacht hat. Dass der Moment, in dem er sie hier in New York City gewaltsam angegriffen hat, als sie versucht hat, ihn zu stoppen, aber er einfach nicht aufgehört hat, für sie so schrecklich gewesen ist. dass ihr Leben in den vergangenen 2 Jahren nichts als Paranoia gewesen ist, dass sie gedacht hat, dass es Rache gegen sie geben würde. Sie sagte, dass sie so dankbar für die Verurteilung ist, da er nun nicht mehr in der Lage ist, andere Frauen in diesem Land zu belästigen. Opferanwältin Gloria Allred trat im Anschluss an die Urteilsverkündung tief bewegt vor die anwesenden Journalisten. »Ich bin sehr aufgewühlt, weil ich die Gefühle meiner Mandantinnen nachempfinde. Ich weiß, was sie durchgemacht haben, als sie ihre Zeugenaussage gemacht haben. Ich weiß, wie es für sie hinter den Kulissen war, wie hart es für sie war. Sie haben ihrer Angst ins Auge geblickt und Mut bewiesen.« Die Staatsanwaltschaft hatte im Vorfeld noch einmal eine harte Strafe verlangt, da Weinstein bis zum Urteil keine Reue gezeigt habe. Jahrzehntelang habe er Frauen missbraucht. Der New Yorker Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance zeigte sich entsprechend hochzufrieden damit, dass Richter James Burke 23 Jahre Haft verhängt hat. Der Richter hat heute klargemacht, dass diese Art von Verhalten jedem potenziellen Gewalttäter zeigt, dass er sich den Konsequenzen stellen muss. Harvey Weinstein wird nun in einem New Yorker Gefängnis untergebracht. Neben dem Berufungsverfahren kommen weitere juristische Auseinandersetzungen auf ihn zu. In Los Angeles wurde er ebenfalls wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung angeklagt.
Eine große Verfassungsreform für Russland war angekündigt worden, dass ein Teil dieser Reform darin bestehen würde, die Beschränkung der Amtszeit des russischen Präsidenten Putin aufzuheben. Einige hatten es befürchtet. Und tatsächlich machte eine prominente Duma-Abgeordnete gestern genau diesen Vorschlag. Heute stimmte das russische Parlament dem Reformvorhaben als Ganzes zu. Tilko Gries.
383 Stimmen dafür, keine Gegenstimmen und 43 Enthaltungen aus der Fraktion der Kommunistischen Partei. Damit hat das russische Parlament ein sehr umfangreiches Gesetz angenommen, das die Verfassung an dutzenden Stellen ändern wird. An der Mehrheit bestand vor der Abstimmung keinerlei Zweifel, denn die Kreml-Partei Geeintes Russland verfügt schon allein über eine satte Mehrheit. Die systemtreue Opposition stimmte ebenfalls weitgehend mit Ja und selbst die Kommunisten sahen davon ab, mit Nein-Stimmen auf Konfrontation zum Kreml zu gehen, deshalb lediglich Enthaltungen. Wjatscheslaw Walodin, Parlamentsvorsitzender und Mitglied von Geeintes Russland, lobte die Verfassungsänderungen. Sie sind nicht nur vom heutigen Tag aus betrachtet gerechtfertigt, weil sie unser Land stärken. Sie legen auch eine Perspektive für die Entwicklung des Landes dar. Das ist keine Verfassung nur für 1 oder 2 Jahre. Darüber hat der Präsident gesprochen. Das ist eine Verfassung, das sind Änderungen für die nächsten 50 Jahre. Die wichtigste Änderung ermöglicht es Wladimir Putin, bei künftigen Präsidentschaftswahlen noch 2-mal anzutreten. Zwar erlaubt es die umgeschriebene Verfassung allen nach ihm folgenden Kreml-Chefs in ihrem Leben nur 2 Amtszeiten insgesamt zu absolvieren, für den amtierenden und alle ehemaligen Präsidenten gilt diese Begrenzung aber ausdrücklich nicht. Diese Sonderregel war gestern binnen weniger Stunden erst vorgestellt und dann gleich vom Parlament durchgewinkt worden. Rechnerisch und verfassungsrechtlich wird es also möglich sein, dass Russland noch bis 2036 von Wladimir Putin regiert wird. Im Jahr 2036 kann Wladimir Putin 84 Jahre alt werden, was der Oppositionssender Dosht zum Anlass nahm, nicht ohne Sarkasmus eine Reihe von Vergleichen anzustellen. Er ist dann 2 Jahre älter als Abd al-Aziz Bouteflika, der Algerien 20 Jahre lang geführt hat. Putins Amtszeit wird dann 36 Jahre umfassen, die dekorative Amtszeit von Medvedev eingeschlossen. Das ist mehr als Stalins 29 Jahre, 30 Jahre von Zar Nikolai I. und 34 Jahre unter Zarin Katharina der Großen. Die Debatten seit Januar über die übrigen Inhalte der Verfassungsreformen erscheinen inzwischen als Manöver, den geplanten Machterhalt Putins möglichst lange zu verdecken. Laut der veränderten Verfassung wird das Amt des Präsidenten weiter gestärkt. Die Regionen werden noch spürbarer von Moskau abhängig, ebenso die Richter am Verfassungsgericht. Auch Regierung und Ministerpräsident bleiben letztlich einer Person verantwortlich, dem Präsidenten Russlands. Darüber hinaus werden die Renten künftig automatisch an die Inflation angepasst. Der Mindestlohn darf nicht unter die Armutsgrenze rutschen. Pavel Krasheninikov, Abgeordneter von Geeintes Russland, der die Arbeit an dem Paket mitgeleitet hat, über weitere Veränderungen, von denen manche in der internationalen Politik weitreichende Folgen haben können. Wir haben das Verbot von Veräußerung von Territorium aufgenommen und die russische Verfassung wird über internationalem Recht stehen. Kreml-Chef Putin will die Verfassungsänderungen vom Verfassungsgericht noch prüfen lassen. Das Gericht hat aber in der Vergangenheit noch keine wesentliche Entscheidung dieses Präsidenten je gestoppt. Schlusspunkt soll eine Volksabstimmung werden, die für den 22. April vorgesehen ist.
Die Corona-Krise in Europa hat die Debatte über die Lage an der griechisch-türkischen Grenze ein wenig in den Hintergrund treten lassen. Hier herrschte in den vergangenen Tagen auch eher gespannte Ruhe. Inzwischen klagen viele Menschen, die sich im Grenzgebiet aufhalten, aber über Hunger. Präsident Erdogan zieht derweil historische Vergleiche. Christian Buttgereit.
Flüchtlinge in dem Lager auf türkischer Seite berichten, dass es zu wenig zu essen gäbe. Für die Kinder gäbe es nur Milch und Kekse. Viele litten unter Hunger und seien krank. Das zuständige Gouverneuriat von Edirne verweist auf Anfrage auf die Lebensmittelausgabe im Camp. Die Hilfe werde zentral koordiniert. Allerdings haben inzwischen weder Journalisten noch Hilfsorganisationen freien Zugang zum Lager. Deshalb ist unklar, wie viele Personen sich dort noch aufhalten. Nach aktuellen Schätzungen wenige tausend. Nach wie vor hoffen die Menschen darauf, über den Grenzfluss nach Griechenland zu gelangen. Allerdings wurde das griechische Ufer inzwischen zusätzlich mit Stacheldraht gesichert. Der türkische Präsident Erdogan verglich das Vorgehen der griechischen Grenzschützer mit den Verbrechen der Nazis. In der Sitzung seiner Parlamentsfraktion sagte Erdogan, zwischen dem, was die Nazis gemacht hätten, und diesen Bildern an der griechischen Grenze bestehe kein Unterschied. Flüchtlinge, denen es vorübergehend gelungen war, nach Griechenland zu kommen, berichteten darüber, dass ihnen die Wertsachen und zum Teil auch Kleidung und Schuhe abgenommen wurden, bevor sie zurückgeschickt wurden. Einige sagten auch, sie seien von Polizisten und Soldaten verprügelt worden.
Seit Monaten bereits lieferte sich die AfD interne Diskussionen über die Frage, wie eigentlich ihr Konzept für die Rente aussehen soll, denn bisher gab es gar keins. Das Lager rund um die Galionsfigur der extremen Rechten Björn Höcke sprach sich dafür aus, Deutsche in der Rente besser zu stellen als Nichtdeutsche, auch wenn das verfassungsrechtlich gar nicht möglich ist. Heute legte die Parteiführung einen Leitantrag für den nächsten Parteitag vor. Nadine Lindner berichtet.
Es sind 21 Seiten, die die AfD nun als Leitantrag für den Parteitag vorgelegt hat. 7 Jahre nach ihrer Gründung macht sich die Partei nun auf, sich ein Rentenkonzept zu geben. Im Zentrum der rentenpolitischen Überlegungen der AfD steht die Steigerung der Geburtenrate. 3 Kinder solle jede Frau bekommen, das sei, Zitat, zum Bestandserhalt erforderlich. Dazu soll es ein Betreuungsgeld in den ersten 3 Jahren des Kindes geben. Zudem sollen Eltern für jedes Kind 20.000 Euro zur Rentenversicherung aus Steuern erstattet bekommen, ohne dass sich die Ansprüche verringern. Pro Kind mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnort in Deutschland soll der Staat 100 Euro im Monat bis zum 18. Lebensjahr anlegen. Politikerpensionen sollen abgeschafft werden, Selbstständige und Beamte in die Rentenversicherung einzahlen. Zuwanderung zur Deckung des Fachkräftebedarfs lehnt die AfD im Leitantrag ab. Die Partei stand zeitweise vor einer Zerreißprobe. Auf der einen Seite stand Co-Parteichef Jörg Meuthen, der in einem radikal-liberalen Ansatz die umlagefinanzierte Rente abschaffen wollte. So seine Ankündigung im Sommer 2018.
Erstens müssen wir die Menschen Schritt für Schritt in eine selbstgewählte, freie Form ihrer Altersvorsorge entlassen. Das muss nicht zwingend kapitalgedecktes Sparen sein, da gibt es sehr viele Möglichkeiten.
Auf der anderen Seite stand der Thüringer Björn Höcke, der mit einer Staatsbürgerrente vor allem Deutsche besser stellen wollte. Das sei verfassungsrechtlich nicht zu machen, wurde Höcke parteiintern mitgeteilt. Von beiden Vorhaben ist im aktuellen Leitantrag fast nichts mehr übrig geblieben. Eine Niederlage vor allem für Jörg Meuthen, der sich mit einem vagen Prüfauftrag im Rentenpapier begnügen muss. Der große Wurf ist der Leitantrag nicht. Die AfD setzt eher auf kleine Reformen im bestehenden Rentensystem. Einige Ideen, wie ein flexibler Renteneintritt, finden sich aber auch bei der FDP wieder. Viele Fragen im Rentenkonzept bleiben aber offen. Der Leitantrag der AfD nennt weder Kosten- noch Gegenfinanzierungsmodelle. Hinzu kommen Vorschläge zur Reform der Gesundheitspolitik. Doch auch hier setzt die AfD nicht auf radikale Einschnitte, so hält sie zum Beispiel am System aus privater und gesetzlicher Krankenversicherung fest. Zudem will sie unter anderem die Mehrwertsteuer auf Arzneimittel senken. Sozial- oder arbeitsmarktpolitische Fragen deckt der Leitantrag nicht ab. Die Reaktionen aus der AfD fallen bislang eher gering aus. Der prominenteste Vertreter des radikalen Flügels, Björn Höcke, zeigte sich via Twitter zufrieden. Die AfD Thüringen habe die Debatte mitprägen können, so Höcke. Das Konzept soll auf dem Parteitag Ende April in Offenburg beschlossen werden.
Der Bericht war das von Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Und am Mikrofon verabschiedet sich Dirk-Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend.